Damit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zunächst den Predigttext oder die Passage, die dem Predigttext zugrunde liegt, und zwar in Epheser Kapitel 6 ab Vers 10. Wir lesen dort bis Vers 20. Die Predigt wird sich aber vornehmlich auf die ersten Verse beziehen und dann natürlich aber auch diese Passage zum Inhalt haben. Ich lese uns den Text. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Soweit der Text. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi, diese Passage wird gemeinhin überschrieben oder ist bekannt als die Waffenrüstung Gottes. Aber lasst uns zu Beginn erst einmal einen kurzen Blick zurück in den Epheserbrief werfen. Wir befinden uns ja in Kapitel 6 am Ende dieses Briefes, den Paulus geschrieben hat und der eine ganze Menge theologischer Weisheiten beinhaltet, der eine ganze Menge dessen beinhaltet, was die Gemeinde braucht zur Auferbauung, zur Erklärung über Gott. Wir erfahren darin, dass Gott die Menschen aus Gnade rettet und nicht aus Werken. Wir erfahren darin, dass Gott bereits vor Grundlegung der Welt die Glaubenden auserwählt hat. Wir erfahren etwas von der Einheit, die die Gemeinde in Christus als dem Haupt hat. Die Gemeinde wird als ein Leib bezeichnet. Es wird davon geredet, dass sie in einem Geist lebt. Wir erfahren in diesem Buch, dass Juden und Heiden in diesem Leib vereint werden. Wir hören auch, dass die Gemeinde als Tempel bezeichnet wird, als Tempel des Heiligen Geistes. Wir erfahren davon, dass für denjenigen, der zum Glauben kommt, ein neues Leben beginnt. Und wir erfahren etliches über den Lebenswandel des Menschen, der an Christus glaubt. Wir erfahren vieles über das Mannsein und das Frausein. Wir erfahren etwas, was wir gemeinhin nennen die Hausordnung oder die Ordnung der Familie. Ganz praktische Dinge, die Kinder betreffen, die Eltern betreffen. Wir erfahren vieles über die Lebensführung und wir erfahren auch einen Hinweis darauf, wie man sich denn als Angestellter Vorgesetzten gegenüber verhalten soll. Und nachdem Paulus diesen großen Block behandelt hat, dann kommen wir zu dieser Passage, die wir heute und auch in den weiteren Predigten behandeln wollen. Ich habe mir ja bewusst für diese Passage etwas Zeit genommen, um in mehreren Predigten darauf einzugehen. Denn ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige und auch eine sehr gehaltvolle Passage. Aber wenn wir einmal in den Text schauen, dann beginnt sie mit einer Formulierung, die einen gewissen Bruch, einen gewissen Einschnitt einleitet. Die ersten zwei Worte heißen im Übrigen, meine Brüder. Das hört sich so an, als würde da noch ein Gedanke fehlen. Nach alledem, was gesagt ist, wenn wir uns erinnern, wenn wir mit jemand reden und kurz bevor er denn nach Hause gehen will, da sagen wir vielleicht noch, im Übrigen, da ist noch was, das wollten wir dir noch sagen, da fehlt noch was, das ist noch nicht alles, bitte schau noch auf das eine. Und genau so leitet sich diese Passage hier auch ein. Es ist Paulus, der sagt, im Übrigen, liebe Brüder, jetzt hört noch einmal zu, jetzt kommt noch was Wichtiges. Schenkt mir noch etwas Gehör. Und das, was er sagt, steht auch so ein gewisses bisschen außerhalb oder alleine. Das ist eine geschlossene Aussage und eine Aussage, die sich nicht auf das bezieht, was vorher bereits erwähnt ist, sondern ein Stück darüber hinausgeht. Eine neue Aussage. Und es ist vor allem eine Aussage, die bewusst und gezielt an die Brüder gerichtet ist. Paulus sagt, im Übrigen, meine Brüder. Er redet gezielt die Menschen an, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Und er beginnt sofort mit einer Aussage, die uns im ersten Moment vielleicht etwas überrascht. Denn er fordert uns auf, in diesem Wort, in der Macht und in der Stärke des Herrn zu erstarken. Vorher, als wir den Epheserbrief rutschen würden, haben wir ja bereits erfahren, gleich zu Beginn in Kapitel 1, dass wir bereits alle Segnungen des Himmels ja erhalten haben. Dass bereits alles in Gott getan und vollendet ist. Und nun am Ende, da sagt Paulus doch, werdet stark oder erstarket oder nehmt an Stärke zu. Und zwar in der Macht und in der Stärke des Herrn. Und auf diese Begriffe, auf die Macht und auf die Stärke, möchte ich im Übrigen noch etwas eingehen. Diese Macht und diese Stärke, die Paulus hier anspricht, ist bewusst keine Stärke, die aus der eigenen Person kommt. Wir dürfen durchaus das hören, was hier nicht gesagt ist. Paulus sagt eben, nicht werdet stark in eurer Kraft oder erstarkt aus dem, was ihr bereits gelernt habt. Er lenkt hier ganz gezielt direkt den Blick auf die Macht, auf die Stärke, auf die Kraft Gottes. Er sagt nicht, ihr Christen, ihr habt jetzt so viel gehört, ihr kennt jetzt das Evangelium, nehmt das, geht damit los und werdet stark. Er sagt, ihr habt viel gehört und im Übrigen jetzt achtet darauf, dass ihr in der Macht und in der Stärke des Herrn stark werdet. Und die weitere Passage, die Waffenrüstung, die wir dann erklärt bekommen, die ist meiner Meinung nach ein Bild dafür, worin und wodurch wir diese Macht und Stärke Gottes erkennen. Es ist eine Aufzählung nicht dessen, was ein Christ in seiner Kraft als Kampfesrüstung hat, sondern es ist eine Aufzählung dessen, was ein Christ hat, um die Macht und um die Stärke Gottes anderen offenbar zu machen. Und deshalb möchte ich einmal durch diese Waffenrüstung durchgehen und schauen, wie diese einzelnen Punkte oder was diese einzelnen Punkte nun über Gott offenbar machen. Ich möchte das nicht ganz im Detail tun, das möchte ich mir noch aufheben für die folgenden Predigten, um dann wirklich jeden Punkt noch einmal sehr genau zu betrachten. Denn ich glaube, es steckt sehr, sehr viel in jeder einzelnen Aussage. Aber aus dieser Perspektive, damit wir diese Passage im rechten Kontext sehen, lohnt es sich, einmal durch alle Punkte zu gehen und zu schauen, was erkennen wir von Gott. Lasst uns also beginnen. Das Erste, was wir erwähnt haben, das ist ein Lendengurt der Wahrheit. Ein Lendengurt der Wahrheit. Wenn wir diesen Lendengurt der Wahrheit haben, dann, wenn wir in Wahrheit leben, dann ist meiner Meinung nach sehr leicht erkennbar, welche Größe und welche Macht Gott hat. Es ist ein Zeugnis, das wir anderen geben, wenn wir in der Wahrheit leben. Und erinnern wir uns einmal darin, was der Heidelberger Katechismus dazu sagt, wenn wir Wahrheit anderen gegenüber sagen sollen. Angeknüpft an die Frage, dass wir nicht lügen sollen, dann ist es doch das eine, dass wir das Wohl des anderen suchen, dass wir uns mit ihm beschäftigen und dass wir Wahrheit durchaus auch verstehen und nicht nur all das sagen, was wir wissen. Kinder neigen dazu, oft all das zu sagen, was sie wissen, völlig ungeschützt von dem, völlig ungefiltert von dem, was andere vielleicht verstehen könnten. Wir wissen, dass Wahrheit heißt, das Wohl des anderen zu suchen. Es gibt Wahrheiten, die sind nicht gut dafür geeignet, anderen gesagt zu werden. Unser Wahrheitsverständnis ist oft ein nicht gutes Verständnis. Wenn wir durch die Stadt laufen würden und jedem, der dick ist, sagen würden, dass er richtig dick ist, dann mag das vielleicht wahr sein in der Aussage, aber sicher nicht hilfreich und nützlich für den anderen. Und genau das ist es, was nicht gemeint ist mit der Wahrheit, sondern wir sollen das Wohl des anderen suchen. Wenn wir das tun, dann tun wir das in der Regel, weil wir erkennen, dass Gott an uns ein Zeugnis sichtbar macht, dass wir das Wohl des anderen sehen. Wenn wir einmal an diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit denken, der eine ganz besondere Rolle hier in diesem Bild hat, denn er ist meiner Meinung nach das inaktive Schild. Es ist ja nachher noch die Rede von einem Schild. Aber der Brustpanzer, der ist so eine Art passives Schild. Den hat man einfach nur an. Man kann nicht seinen Brustpanzer wirklich gut in einen fliegenden Pfeil schmeißen. Man muss schon den Körper hinterher schmeißen, wogegen man ein Schild bewegen kann, aktiv frei steuern kann. Der Brustpanzer, der hier als Brustpanzer der Gerechtigkeit bezeichnet wird, das ist ein passives Abwehrinstrument. Und wenn wir das gebrauchen, dann wehren wir die vielleicht unsichtbaren, die hinterlistigen Attacken ab und dadurch wird auch wieder Gottes Macht sichtbar. Vielleicht an dieser Stelle besonders schön, weil wir das gar nicht so gut selbst steuern können, weil es etwas Passives ist. Und erinnern wir uns alle daran, wie oft wir im Leben Dinge von Gott abgewehrt bekommen haben, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben, erkannt haben, die an uns vorbeigegangen wären, wo wir bewahrt werden, wo wir geführt werden durch Dinge, die wir vielleicht noch nicht einmal wahrgenommen hätten, wo wir auch keine Schutzschilde aufgestellt hätten. Und dieser Brustpanzer ist aufgebaut in Gerechtigkeit. Und wenn wir diese Gerechtigkeit sichtbar nach außen tragen, dann wird auch wieder die Macht Gottes sichtbar. Diese Stiefel, die uns befähigen, das Zeugnis vom Evangelium abzugeben an andere, das ist vielleicht ganz leicht zu verstehen. Wenn wir von dem Evangelium des Friedens reden zu anderen, dann ist es doch immer auch so ein Stück, dass wir Gott weitertragen, dass wir ihn bekannt machen und dass wir auch von seiner Macht und von seiner Stärke reden. Wenn wir den Schild des Glaubens benutzen, dann, wenn wir den Brustpanzer als inaktives Schild betrachtet haben, dann haben wir hier ein aktives Schild, das man so gezielt in die Pfeile halten kann. Das Schild des Glaubens zu heben, das heißt meiner Meinung nach, Gottes Schutzwall aktiv nach außen hin sichtbar zu machen. Mit dem Schild kann man Attacken abwehren, die man sieht. Und wenn wir das bewusst tun, wenn wir durch unsere Gesellschaft gehen und bewusst die Dinge abwehren, die auf unsere Gemeinde, die auf uns selbst einprasseln, dann benutzen wir dieses Schild aktiv und wir zeigen damit die Stärke nach außen, die Stärke Gottes und nicht unsere eigene Stärke. Ist es allerdings ein Schild, das anders gebraucht wird, dann wissen wir, dass dann oft der Glanz und der Ruhm auf die eigene Person oder auf die eigene Organisation geleitet wird und eben nicht auf Gott. Deswegen ist nur das Schild des Glaubens ein tatsächlicher Schutzwall gegen diese Attacken. Dann haben wir noch einen Helm des Heils. Dieser Helm des Heils ist ja nun hier kurz, ganz kurz nur erwähnt. Aber dieser Helm des Heils, dass wir allein auf Gott beziehen müssen, dass wir allein auf ihn beziehen, das hilft uns, nach außen hin sichtbar zu machen, dass Gott derjenige ist, der seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und der damit das Heil den Menschen gebracht hat. Dann haben wir ein Schwert des Geistes. Und in dieser Passage, wenn wir von diesem Schwert des Geistes hören, wir könnten ja fast zu Interpretationen neigen, aber schnell heißt es dann, das ist das Wort Gottes, damit das ganz deutlich klar ist. Wenn wir das Wort Gottes gebrauchen, wenn wir es bewahren, wenn wir es so verkünden, wie es dasteht, wenn wir nur das Wort Gottes transportieren, dann benutzen wir den Schwert des Geistes so, dass wiederum Gottes Stärke sichtbar ist. Wenn wir das Wort Gottes verbiegen, passiert das nicht. Und dann gibt es etwas, das auch zu dieser Waffenrüstung gehört. Und wenn wir einmal genau hinschauen, dann ist es eine Aufzählung und eine Aussage, die sich auf die Waffenrüstung bezieht. Aber es wird dem nicht zugeordnet, was wir vielleicht aus diesem Bild eines Soldaten, das wir im Kopf haben, kennen. Es ist das Gebet. Das Gebet gehört zur Waffenrüstung des Christen. Aber ihm wird hier kein Kriegsinstrument zugeordnet. Aber unser Krieger, den wir uns hier vorstellen sollten, ist ein betender Krieger. Er ist jemand, der das Gebet aktiv benutzt. Wenn wir beten, liebe Geschwister, dann wird die Macht Gottes deutlich. Dann verstehen wir, dass vieles, was wir bekommen, alles, was wir bekommen, von Gott kommt. Und wenn wir beten, verstehen wir, dass die Erhörung des Gebetes tatsächlich die Stärke und die Allmacht Gottes offenbart. Vor allem uns selbst, aber den anderen auch. Ich bin diese Liste gegangen und ich denke, dass wir, wenn wir um uns herum schauen, vieles sehen, wie diese Waffenrüstung oder Elemente dieser Waffenrüstung auch in ähnlicher Art und Weise von Menschen gebraucht werden, die wir nicht zu den Christen zählen würden. Dass Menschen durchaus ähnliche Taktiken, Kriegstaktiken benutzen, dass Menschen Schilde benutzen, dass Menschen Brustpanzer tragen, dass Menschen Stiefel haben, mit denen sie schnell laufen können. In einer etwas sinnbildlichen Sprache heißt das, wir können doch zu allem, was wir da sehen, verstehen, dass es irgendwo auch möglich ist, auch im Rahmen unserer Gemeinschaften möglich ist, diese ganzen Waffen zu benutzen und letzten Endes diese Stärke und diese Macht Gottes doch nicht zu offenbaren. Das heißt, wir könnten uns einen Lendengurt antun und trotzdem getrieben sein in den Gemeinden und in unserem Leben von Verführung, von Lustgewinn, die die Wahrheit ersetzt, die vielleicht mit dieser Wahrheit umgürtet ist, die Wahrheit aber benutzt letzten Endes dafür, dass wir immer mehr Lust bekommen. Wir könnten unsere Gottesdienste so feiern, dass wir immer mehr Spaß haben. Wir könnten diese Dinge, die wir an die Hand gegeben bekommen, so benutzen, dass am Ende nicht Gott gelobt wird, obwohl wir genau diese Worte benutzen, sondern der auf der Kanzel steht. Wir könnten all dies benutzen, indem wir andere Dinge anstelle der Stärke Gottes in den Mittelpunkt stellen. Wir können Selbstgerechtigkeit an die Stelle von diesem Brustpanzer stellen. Wir können statt der Gerechtigkeit Gottes eine Selbstgerechtigkeit aufbauen. Wir könnten alles beurteilen, verurteilen. Wir könnten über alles richten und uns selbst in den Mittelpunkt stellen mit einer scheinbar frommen Haltung. Wir könnten mit Rhetorik, mit Psychologie unsere Predigten halten und wir könnten dann anstelle von Stiefeln eben diese Dinge tragen, damit wir selbst sichtbar, erkennbar sind in Dingen, die sich wohl scheinbar auf Gott beziehen, die aber nicht wirklich ihm die Ehre geben. Wir könnten Geldglauben haben. Wir könnten davon überzeugt sein, dass wenn wir viel Geld haben, wir alle Angriffe von außen abwehren könnten. Wir könnten Geld zu unserem Schild machen. Und wir könnten immer noch in dieser Form eine Art fromme Haltung einnehmen. Auch das würde viel abwehren. Am Ende könnten wir auch sagen, ja, wir geben Gott die Ehre. Aber ist es tatsächlich so? Würde nicht die Triebfeder und die Motivation Geldglaube sein? Wir könnten, wenn wir uns anstrengen und wenn wir die besten Männer und Frauen unter uns nehmen würden, Intelligenz an die Stelle des Wortes Gottes setzen. Wir könnten alles nehmen, wir könnten es uminterpretieren, wir könnten versuchen, es zu entschlüsseln, wir könnten versuchen, es zu entkrampfen, wir könnten versuchen, es schlau, hübsch zu machen. Wir könnten unseren ganzen Intellekt für uns selbst zusammennehmen und das Wort Gottes zu einer Waffe machen, die alles und jeden schlägt. Wir könnten es so zusammenbauen, dass es wie aus einem Lego-Kasten eine Waffe ergibt, die durchdringend ist und die hart ist. Wir könnten auch das Gebet ersetzen. Wir könnten auch in diesem Gebet diese Waffe so einsetzen, dass wir letzten Endes nicht mehr Gott die Ehre geben, sondern uns selbst. Wir könnten uns zu Wunderbetern, zu magischen Betern erheben. Die beten, dann passiert was. Wir könnten uns auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir das nicht toll gemacht? Auch das könnten wir uns aneignen und wir könnten es zur Unehre Gottes gebrauchen. Und ich bin davon überzeugt, wir könnten auch das Gebet komplett ersetzen und trotzdem scheinbar fromm sein. Und meiner Meinung nach ist eines der beliebtesten Dinge, wie wir Gebet ersetzen, Konzepte und Methoden. Konzepte sind wunderbar geeignet, alles in Form zu bringen, am Ende nicht zu beten und zu schauen, dass es doch klappt. Wir könnten Konzepte machen, die alles planen, die alles durchdringen, die alle Details haben. Am Ende bräuchten wir gar nicht zu beten, es würde fließen. Das würde funktionieren. Wir könnten Methoden entwickeln, die so scharf, die so genau sind, dass wir jeden an der Stelle dahin bekommen, wo wir ihn haben wollen. Wir bräuchten noch nicht einmal zu beten. Wir könnten alles, was wir drumherum um uns sehen, in irgendwelche Konzepte packen. Wir hätten an dem Tag, an dem wir aus unseren alten Gemeinderäumen geflogen sind, stark und heftig an diesem Tag uns hinsetzen können. Wir hätten ein Konzept aufstellen können, wie wir denn nun neue Räume bekommen können. Wir hätten alles planen können. Wir hätten managen können, wie man so viel Geld bekommt, dass wir ein Haus bauen können, dass wir uns ausbreiten können. Wir hätten ein Gemeindebaukonzept anschließen können. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das getan haben. Ich weiß, dass wir nicht planlos waren, aber wir waren geschockt. Und bevor wir nur den ersten Schritt getan haben, haben wir gebetet. Dieses Gebet konnten wir immer noch zur Unehre einsetzen. Wir konnten immer noch beten, weil wir selbst Angst hatten und schützen wollen und nicht Gott gesehen haben. Aber ich möchte damit nur diese andere Seite aufdeuten. Wenn wir schnell dazu neigen, Konzepte über das zu legen, was wir eigentlich erwarten, nämlich, dass die Stärke und die Macht Gottes offenbar wird, dann werden wir letzten Endes konzeptgläubig werden. Und wir werden letzten Endes die Macht des Gebetes nicht mehr verstehen und nicht mehr erkennen. Ich habe in meinem Konzept nach dieser Liste nur ein Wort und ein Fragezeichen geschrieben. Hier steht nur getroffen. Habe ich was getroffen, was wir so getan haben in unserem Leben? Ich möchte keinen an dieser Stelle persönlich angreifen, aber ich glaube, dass wir sehr oft diese Waffen, diese Dinge, die wir eigentlich zur Ehre Gottes einsetzen können, auch für uns selbst einsetzen. Dass wir leicht dazu neigen, einmal in einer Schlacht noch so ein bisschen eigenen Ruhm mitzunehmen, noch so ein bisschen auf uns selbst zu achten. Das sind nicht nur die Extrembeispiele. Wir können leicht mit dem Finger deuten auf den einen und sagen, guck, er hat Heil, Heil geschrien, er wollte der Heiland sein, er hat sich in den Mittelpunkt gestellt, er wollte der Größte sein, der Nächste wollte Herrscher sein, alles selbst beherrschen. Wir können leicht auf Gemeinden schauen, wo wir sagen, schau, was da nicht läuft, wir wussten es doch, wir haben es besser gemacht. Aber auch da und immer sollten wir zuerst uns selbst prüfen und darauf achten, trifft es nicht auf uns zu? Sind es nicht die Dinge, die wir selbst vielleicht in unserem Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben falsch gemacht haben? Sind es nicht die Dinge, die wir uns selbst als Vorwurf gefallen lassen müssen? Es ist nicht so, dass wir in oder am Ende einer Predigt überprüfen müssen, ob es doch nicht nur rhetorisches Geschwafel war, ob es doch nicht nur Kunstwerk war. War es wirklich das, was wir weitergeben konnten, damit die, die zuhören, auch wirklich von Gott verstehen? Haben wir wirklich das Wort Gottes und die Botschaft des Evangeliums so weitergetragen, dass wir Gott wirken lassen in seinem Wort? Haben wir nicht versucht, noch etwas schneller, besser nochmal nachzuerklären? Haben wir nicht manchmal die Schwäche der anderen, die uns gegenüber sind, ausgenutzt, um ihnen noch ein bisschen mehr zu erklären, damit auch klar ist, dass wir Recht haben? Haben wir nicht manche Diskussion genutzt, wo wir die Wahrheit kannten, um einfach nur die Diskussion zu gewinnen? Ist es nicht ein Vorwurf an uns, dass wir oft gar nicht diese Stärke, die uns angeboten wird, zur Ehre Gottes gebraucht haben, sondern für uns selbst? Und ist es deshalb nicht allzu berechtigt, dass Paulus hier sagt, werdet stark, baut euch innere Stärke auf in der Stärke und in der Macht des Herrn? Es ist nicht ein ganz wichtiger Gedanke, wo Paulus sagt, das ist es. Bitte, wenn ihr das verstanden habt, dann baut euch eine Stärke auf zur Ehre Gottes. Missbraucht das nicht. Das, was ihr gehört habt, ich glaube, wenn wir den Epheserbrief, die fünf Kapitel vorher lesen, wir können eine ganze Menge lesen. Wir können das vollständige Evangelium verstehen. Wir können sehr viel über Lebenswandel hören und verstehen. Aber wir können dieses alles missbrauchen. Oder wir können es gebrauchen zur Ehre Gottes. Ist es nicht das, was er uns hier sagen will? Gebraucht es richtig, benutzt es zur Ehre Gottes. Werdet stark durch das, was er gesagt hat. Werdet stark in dem, was er euch gegeben hat. Werdet stark in seinem Antlitz, nicht in eurem Spiegelbild. Und zur Stärke. Vielleicht hat es den einen oder anderen schon verwundert, dass hier diese zwei sehr, sehr ähnlichen Worte, Macht und Stärke, benutzt werden. Macht und Stärke sind gar nicht so weit auseinander, wie wir denken. Ich habe, als ich diesen Text gelesen habe, ein englischsprachiges Buch, einen Kommentar dazu gelesen und noch ein Erklärungsbuch. Und dort ist dieser Unterschied zwischen Macht und Stärke gar nicht so intensiv besprochen worden, sondern vielmehr der Blick darauf geworfen worden, dass es im Grunde das Gleiche meint. Es hat mich etwas angereizt, doch noch einmal dieses Wort zu erforschen. Was steckt hinter Macht und Stärke? Weil so aus der deutschsprachigen Sicht würden wir vermutlich eher dazu tendieren und sagen, da ist ein großer Unterschied zwischen Macht und Stärke. Wir denken bei Stärke eher so an Muskelkraft und bei Macht eher so an eine Art abstrakte Macht, die man über jemand hat. Diese beiden Aussagen lassen sich aber gar nicht so halten. Die legen sich auf Deutsch nahe, aber wenn man einmal den griechischen Text anguckt, dann sind das zwei Begriffe, die im Grunde das Gleiche meinen. Und weitestgehend sind sich die Ausleger hierin einig, dass sie sagen, diese beiden Begriffe, die deuten in die gleiche Stoßrichtung. Das sind eher Varianten eines Begriffes, als dass das zwei ganz unterschiedliche Begriffe sind. Und wir haben auch im Epheserbrief in Kapitel 1, lasst uns nochmal die Verse 19 und 20 dazu lesen, in Epheser 1, es ist nicht weit zurückzuschlagen, diese beiden Worte, gerade in den deutschsprachigen Bibeln, genauso wieder auftretend. Da heißt es, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, und dann wird diese Macht seiner Stärke erklärt, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Der Vers 20 erklärt diese Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das beschreibt nicht die Wirksamkeit im Besonderen, sondern eben diese Macht, diese Autorität, in der Gott handelt. Das ist ein ein ähnlicher Klang der Worte, die wir haben, aber beides meint so viel wie eine Stoßrichtung. Es ist das, dass diese Autorität Gottes, in der er Christus hat von den Toten auferweckt, ihn hat auferstehen lassen, das beschreibt dieser Begriff, diese Macht und Stärke Gottes. Es wird dafür hier an dieser Stelle benutzt. Und so können wir auch durchaus in diesem Kapitel 6 diese beiden Begriffe sehen. Sagen, es meint tatsächlich auch, dass wir diese Auferstehungskraft, die Gott hat, diese Kraft, in der er Jesus von den Toten zu den Lebenden hin auferweckt hat. Das ist diese Macht und Stärke, die sichtbar wird. Und das ist auch sehr naheliegend, wenn wir daran denken, wie verkünden wir nun ein Evangelium? Dann ist es genau das, was wir den Menschen sagen. Da war einer tot und Gott hat ihn lebendig gemacht. Und der, den er lebendig gemacht hat, das war Jesus, sein Sohn, der für unsere Sünden gestorben ist. Das ist die Macht und das ist die Stärke, von der hier die Rede ist. Noch einen Vers weitergehen und diesen Vers 11 noch einmal genauer anschauen. Ich lese ihn zunächst. Das heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Je nachdem, welche Übersetzung Sie benutzen, kann etwas Unterschiedliches stehen anstelle des Wortes Kunstgriffes. Es gibt die Übersetzungsmöglichkeit, das als listige Anschläge oder als Listen, nicht im Sinne von Aufzählung, sondern als eine Hinterlist. Es gibt auch Übersetzungen, die das Wort Methoden benutzen an dieser Stelle. Auch an der Stelle lohnt es sich einmal, das griechische Wort klingen zu lassen, ohne es verstehen zu müssen. Denn für das Wort Kunstgriffe steht im Griechischen Methodeias. Und das klingt uns ja schon sehr nah an diesem Wort Methoden. Also das, was hinter diesen Kunstgriffen steckt, die der Teufel anwendet und die ja nun die Grundlage dafür sind, dass wir diese Waffenrüstung gebrauchen sollen. Wir haben viel in den Beispielen, die ich aufgeführt habe, auch über aktive Dinge geredet. Über was wir hier reden, das ist, dass wir eine Waffenrüstung anziehen, weil wir wissen, dass der Teufel uns geschickt mit bestimmten Methoden angreifen wird. Man könnte ja nun denken, im Glaubensleben der Idealzustand wäre, dass wir uns ausruhen könnten. Wir erkennen Christus als den Herrn und Heiland. Was wäre denn schöner, als dass wir dann einen großen Sessel haben, gemütlich in die Welt schauen und sagen, ja, wir haben das Höchste verstanden, was wir verstehen können und wir bleiben einfach in dieser tollen Erkenntnis und leben so vor uns dahin. Das ist uns nicht verheißen. Verheißen ist uns, dass der Teufel uns mit List, mit Tücke und mit Methode angreifen wird. Seine Angriffe, die er gegen uns plant, die sind tatsächlich Kunststückchen. Die sind tatsächlich hinterlistig. Sie sind nicht vordergründig. Der Teufel ist niemand, der ein großes Schild trägt, durch die Gießener Innenstadt läuft und es steht drauf, ich werde euch jetzt angreifen. Morgen um 17.30 Uhr großer Angriff des Teufels. Nein, er wird auch nicht hier durch diese Tür kommen und wird sagen, Achtung, jetzt kommt eine Anfechtung, bitte bereitet euch darauf vor und wir haben Zeit zu reagieren. Mit was wir rechnen können, ist, dass er geschickt, hinterlistig plant, in unser Leben zu kommen, an Stellen, wo wir es vielleicht gerade nicht erwarten oder wo wir vielleicht gerade ungeschützt sind. Genau das wird er herausfinden. Wo setzt der Autodieb beim Auto an? An der schwächsten Stelle. Wo setzt der Einbrecher bei der Haustür an? An der schwächsten Stelle. Und wo setzt der Teufel bei uns an? Überall, vornehmlich an der schwächsten Stelle. Dort ist natürlich am leichtesten bei uns einzudringen. Dort ist ein Kunststückchen, ein Handgriff, eine Methode am besten anzubringen. Aber denken wir uns nur nicht aus, dass es nur dort passiert, sondern alles, was ihm möglich erscheint, das wird er in diese Angriffe hineinlegen. Bitte beachten wir in diesem Vers 11 auch eins. Etwas ganz Wichtiges. Ich möchte ganz bewusst diese drei Worte nebeneinander stellen. Wir haben eben von Gott gehört. Und was wird von Gott sichtbar? Macht und Stärke. Die ersten zwei Worte. Gott handelt in Macht und Stärke. Es wird die Macht und Stärke Gottes sichtbar. Dreimal wiederholt. Und worin handelt denn der Teufel? In Kunststückchen. Es ist tatsächlich so, dass sich eine Spannung ergibt aus diesen Worten. Einerseits haben wir Gott in Macht und Stärke und andererseits haben wir den Teufel mit Kunststückchen, mit hinterlistigen Angriffen. Da ist keine Macht und Stärke, keine echte Macht und Stärke. Alles ist Schein. Es ist nur scheinbare Macht und Stärke. Das, was der Teufel benutzen kann, ist der Anschein von Macht und Stärke, aber keine echte Stärke. Deswegen wird der, der auf den Teufel hereinfällt, ja letzten Endes erkennen müssen, da ist nichts dahinter. Der, der sich auf Gott einlässt, der wird erkennen, da ist Macht und Stärke dahinter. Wo die Kämpfe vordergründig ja hoch und groß und schwer und hart sein können. Aber der Angriff des Teufels ist ein Angriff mit Vorstellungen, mit Visionen, mit Bildern, mit vorgespielten Dingen, wo er alles, was ihm vor die Augen kommt, zusammenbringt, um es irgendwie gegen uns schmeißen zu können, auf das wir doch irgendwie hinfallen. Lasst uns deshalb genau hinschauen, wenn uns irgendetwas so bedroht, dass wir scheinbar untergehen könnten. Vielleicht haben wir dann zu viel auf diese vordergründigen Dinge geachtet und zu wenig auf das, was Gott in seinem Waffenarsenal für uns bereitet hat. Lasst uns dann diese Waffenrüstung anziehen. Lasst uns dann sofort Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium selbst, das Heil in Christus. Lasst uns unseren Glauben nehmen. Lasst uns das Wort Gottes nehmen. Und vor allem lasst uns das Gebet und das Flehen ergreifen, um diesen Angriffen abzuwehren und den Teufel in die Wüste zu jagen. Und lasst uns vor allem nicht glauben, da gibt es keinen Teufel und da gibt es keine Angriffe. Wenn unserem Leben nicht weitergeht, dann streicht besser irgendwelche wichtigen Termine und nehmt die Zeit, um euch ins Gebet zu begeben. Diese Waffenrüstung zu benutzen. Wenn irgendwo alles über uns einzudrohen, einzustürzen droht, dann ist es besser, unsere Pläne umzubauen, um zu prüfen, wer uns denn da angreift und wie wir denn die Macht Gottes irgendwo sichtbar machen können. Nehmt das Wort Gottes zu Hilfe, lest es, stärkt euch in dem Wort Gottes. Und zwar bevor diese Angriffe kommen. Glaubt mir, diese Waffenrüstung und diese Beschreibung hier, die geht davon aus, dass die Waffen schon zur Verfügung stehen, wenn der Teufel kommt. Es ist hier nicht gemeint, dass wir in dem Moment des Angriffes dann das Wort Gottes nehmen und die Bibel aufschlagen, einen Vers finden und zack, wir haben eine Waffe. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht darum, dass eine Waffe bereits vorhanden, aufgebaut ist. Nehmt das Wort Gottes, baut eure Waffen auf. Lest sie, macht sie stark. Und je mehr ihr fest seid in dem Wort Gottes, desto besser und schneller könnt ihr diese Angriffe abwehren. Nehmt euch Zeit dafür, auch einmal die Tücken, diese Angriffe, die gegen uns zu kommen, zu analysieren. Die Welt wird uns sicher sagen, dass wir sehr, sehr schnell sein müssen, um durch den Alltag zu kommen. Die Bibel sagt uns, dass wir genau hinschauen sollen, wer uns da angreift, welche Tücke da genommen wird. Vielleicht müssen wir die Methode erst einmal erforschen, woher sie denn kommt. Ob es eine Methode ist ohne Kraft, ob es ein vorgehaltenes Ding ist oder ob es etwas mit Substanz ist. Es macht Mühe, das kostet manchmal Zeit. Nehmt euch die Zeit. Wenn wir nicht genau wissen, ob diese Angriffe kommen, was dahinter steckt, dann fangt mit dem Gebet an. Nehmt euch Zeit zu beten und durchaus bevor ihr wisst, für was denn da gebetet werden muss. Jede Stolperfalle, die in unserem Leben auftaucht, jeder Angriff hat im Grunde nur ein Ziel. Wir sollen die Gnade Christi erfassen, wir sollen sie ergreifen, wir sollen sie festhalten und wir sollen sie zur Verteidigung benutzen. Wie wir das in den einzelnen Details machen können, können wir sehr gut dann auch in den folgenden Predigten mit diesen einzelnen Waffen nochmal im Detail anschauen. Ich musste bei diesen Beschreibungen sehr, sehr stark daran denken, wie ich einmal das Buch von John Bunyan gelesen habe, Die Pilgerreise. Das ist mir genau in diesem Text eingefallen, weil es dort in seinem Leben, in seiner Beschreibung ja immer wieder so ist, dass diese Angriffe aus dem Nichts plötzlich von überall auf sein Leben hereinprasseln. Wir abstrahieren das so gerne. Aber es gibt so eine Kette, dass immer wieder, und wenn wir da einmal reinschauen, da würden wir sehr gut erkennen, wie er diese Waffenrüstung Stück für Stück aufbaut und sie dann gebraucht. Es lohnt sich, dieses Buch auf jeden Fall zu lesen und darin einmal zu erforschen, wie man eben mit diesen Angriffen und auch mit diesen Tücken des Teufels umgehen kann. Und bitte glaube eins, wenn du auf dich selbst vertraust und wenn du in diesen Angriffen, die der Teufel gegen uns fährt, auf deine eigene Kraft vertraust, wenn du auf dich selbst schaust, dann wirst du untergehen. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wenn du ihn verstanden hast, dann kannst du diesen Angriffen standhalten. Schauen wir nochmal in einen Text, der sehr, sehr bekannt ist und der genau das auch wiedergibt, in Matthäus 14, die Passage, in der Petrus auf dem Wasser läuft. Matthäus 14, ab Vers 29 bis 31. Jesus sagt zu Petrus, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wenn wir auf uns selbst und wenn wir auf die Wellen schauen und wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen, wie diese Gefahr auf uns zukommen könnte, dann gehen wir unter. Wenn wir auf Jesus schauen, dann halten wir stand. Dann können wir auf dem Wasser und auf diesen Angriffen auf den Wellen laufen. Wir werden auf den Wellen laufen, aber immer hin zu Jesus. Es gibt keinen anderen Weg über die Wellen. Es gibt auch hier in dem Gebrauch der Waffenrüstung, und das ist wirklich die wichtigste Aussage heute, nichts anderes als sie hin zu Jesus zu gebrauchen, so, dass die Macht und die Stärke Gottes offenbar wird. Alles andere ist kein Gebrauch der geistlichen Waffenrüstung. Nur dafür ist sie da. Nur dafür ist sie gemacht, dass wir sie einsetzen, um auf Jesus hin zu kämpfen, um zu ihm hin zu laufen. Amen.